herzlich willkommen zur neuen Folge von Mind the Dog zwischen Alltag und Trainingsplatz. Ich habe heute mal wieder eine Gästin dabei, über die ich mich total freue. Das ist nämlich meine liebe Kollegin Yvonne Linke. Und Yvonne habe ich heute eingeladen zu einem Thema, was mir auch total am Herzen liegt, und zwar zum Thema spanischer Tierschutz oder spanische Tierschutzhunde. Yvonne, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du so bist, was du machst und warum das dein Thema ist?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, mein Name ist Yvonne Linke. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Hundetrainerin. Ich habe meine Hundetrainerausbildung auch bei Animal Learn gemacht und komme ich aus dem Tierheimbereich. Also ich war ursprünglich gelernte Tierpflegerin für Heim- und Pensionstierpflege. Das heißt, so Tierschutz liegt mir schon immer sehr am Herzen. Und wir leben hier in Bayern mit einer größeren Hundefamilie. Wir haben aktuell 9 Hunde aus dem spanischen Tierschutz alle zusammen. Und ich bin vor 2012 über eine Hündin, die wir hier von der Pflegestelle adoptiert haben, so ein bisschen auf die spanischen Hunde gekommen. Und dann ging das ziemlich schnell, dass wir über einen Verein damals Hunde aus Spanien in Pflege genommen haben. Und so hat sich das langsam entwickelt. Ich habe dann irgendwann mich mehr dafür interessiert, wo meine Hunde eigentlich ursprünglich herkommen. Hatte dann Kontakt zu Menschen vor Ort aufgenommen und bin seitdem regelmäßig aktiv in Spanien. Besuche da Tierheime zweimal im Jahr und sammle viel Spenden oder versuche viel Spenden zu sammeln. Und ja, habe deswegen auch immer ausreichend Hunde zu Hause.
Ich finde das immer total niedlich, wenn du wieder schreibst, du fährst wieder nach Spanien, quasi Tierschutzurlaub machen. Und ich warte dann schon immer drauf, welcher Hund wieder mit nach Hause kommt zu euch.
Ja, jeder wahrscheinlich.
Jeder.
Weil manche meiner Kunden schließen, glaube ich, Wetten da drauf ab.
Ja, also das ist echt immer total schön. Und was ich immer total schön finde, weil du machst dann ja auch viele Fotos und Videos, wenn du da bist, und stellst sie auch online. Ich finde das auch total wichtig, dass man da mal transparent wird, wie die da arbeiten, was das für Tierschutzvereine sind und wie die Hunde da so leben. Und das wäre eigentlich so meine erste Frage. Du hattest eben gesagt, das ist ein Tierschutzverein, ein privater Tierschutzverein. Was für Hunde kriegen die denn da rein? Warum kommen die da an? Und wie finanzieren die sich? Wahrscheinlich auch über Spenden, oder?
Ja, also das wird auch rein über Spenden finanziert. Ich glaube, dass die einen kleinen Zuschuss auch von den Städten und Gemeinden kriegen, weil das ist so ähnlich wie hier, dass die eben streunende Hunde aufnehmen. Es ist aber kein Shelter in dem Sinn, wie in Spanien, das hier häufig anzutreffen ist. Das sind die häufig Tötungsstationen. Das heißt, ganz viele städtische Tierheime sind so, dass die Hunde dort reinkommen und die, die gut vermittelt werden, werden vermittelt, und die, die halt nicht vermittelt werden oder schwierig sind oder keine Vermittlungschancen haben, die werden nach einer gewissen Zeit auch manchmal euthanasiert, weil es einfach auch zu viele Tiere gibt. Und ich bin in einem privaten Tierheim aktiv. Also beziehungsweise ich bin in einem sehr aktiv, und aus einem anderen, wo ich auch öfter zu Besuch bin, habe ich aber auch ein paar Hunde adoptiert. Und es wird durch Spenden finanziert, durch Spenden, die die Menschen vor Ort spenden, aber auch mit Hilfe von deutschen Tierschutzvereinen, die Hunde aus den Tierheimen nach Deutschland vermitteln und die dann auch die Tierheime finanziell unterstützen. Und es ist wie bei uns, viele Hunde kommen von Familien, die die nicht mehr haben wollten, die sich eben unüberlegt Hunde angeschafft haben, die umziehen, die Allergien haben, die Kinder kriegen. Also die Problematik ist ähnlich gelagert wie hier bei uns. Und in Spanien gibt es aber noch zusätzlich das Problem, dass eben viele Jagdhunde in den Tierheimen sitzen, also in der Regel Galgos oder Podengos, aber auch viele Pointer oder Setter, weil dort Jagdgebrauchshunde einen ganz anderen Stellenwert nochmal haben und da einfach jedes Jahr eine große Überproduktion von Jagdhunden stattfindet, die dann am Ende der Jagdsaison aussortiert werden. Und das heißt, da landen dann wirklich unglaublich viele Jagdhunde in den Tierheimen. Natürlich gibt es auch Hunde, die auf der Straße gefunden werden, die jemand ausgesetzt hat. Es gibt Hunde auch, wie hier, aus Beschlagnahmungen, aus Haltungen, die einfach für die Hunde nicht tragbar sind. Also auch sowas gibt es da. Ich denke, da wird nochmal später beschlagnahmt als hier. Also da werden viele Sachen noch eher toleriert, wo jetzt hier vielleicht der Veterinär schon sagen würde, das geht so nimmer. Aber viele Tierheime sind total überfüllt mit Jagdgebrauchshunden. Tatsächlich.
Werden die dann von den Jägern selbst auch dahin abgegeben? Oder werden die, weil, also das, was ich ja auch immer wieder höre und was ja auch immer wieder Thema ist, sind gerade bei den Galgos, sind diese Wälder, wo die Hunde ausgesetzt, beziehungsweise im schlimmsten Falle ja auch aufgehängt werden. Also da gibt es ja ganze, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, da bist du mit Sicherheit mehr drin. Aber so mein letzter Stand war ganze Wälder, wo die Hunde wirklich aufgehängt werden und zum Sterben zurückgelassen werden.
Ja, also das gibt es nach wie vor, wahrscheinlich aber weitaus weniger als noch vor einigen Jahren, weil das auch inzwischen ein Straftatbestand ist. Also das war vor einigen Jahren im Grunde straffrei, das zu machen. Das ist jetzt auch unter Strafe gestellt, das ist eigentlich nicht mehr erlaubt. Und ganz häufig werden die Hunde von den Jägern selber in den Tierheimen abgegeben, sind dann auch häufig mehr oder weniger immer dieselben, die dann jedes Jahr kommen und Hunde eben ausgemistet haben. Es sind aber auch ganz, ganz viele Hunde, die dann einfach auf die Straße geschmissen werden. Das heißt, da macht sich dann nicht mal mehr jemand die Mühe, ins Tierheim zu fahren, sondern die lassen die einfach irgendwo laufen. Es ist aber schon auch oft noch gängige Praxis, die Hunde umzubringen, wenn die eben überflüssig sind nach der Jagd. Das sind auch oft Hunde im Tierheim, denen wurde der Chip rausgeschnitten, dass das nicht mehr nach vollziehbar ist, woher die kommen und so. Also da passieren schon absolut fürchterliche Gräueltaten nach wie vor.
Und genau, und das ist ja, also einfach auch, um auf die Thematik zu kommen, warum das so passiert, weil man müsste ja eigentlich denken, naja, wenn ein Jäger jetzt irgendwie zwei, drei gute Jagdhunde hat, dann reicht das ja und die leben ja auch ein bisschen länger. Aber so funktioniert das ja in Spanien nicht. Also die züchten ja einfach nach und behalten sozusagen die guten Hunde. Und die produzieren ja wirklich einen sehr, sehr großen Überschuss.
Genau, die produzieren einen sehr, sehr großen Überschuss und gerade bei den Galgos, die werden nicht in dem Sinn zur Jagd benutzt. Also die werden schon zur Jagd benutzt. Das passiert aber nicht, damit man sich einen Hasenbraten in die Röhre schieben kann, sondern da hat es einen Wettbewerbscharakter. Das heißt, die Galgos nehmen da an Wettbewerben teil, bei denen dann immer mehrere Galgos gleichzeitig ein Hasen jagen und da sind teils eben auch hohe Summen im Einsatz. Also die Bevölkerung oder die Jäger, die wetten da auch mit wirklich viel Geld oft auf die schnellsten Hunde und dann will jeder nachkommen von dem schnellsten Hund. Und es ist eben gang und gäbe, dass die Jäger da teilweise 20 oder 30 Hunde haben und nicht nur zwei oder drei, von denen einer dann vielleicht irgendwann mal alt wird, sondern die haben dann wirklich viele, viele Hunde und von denen füttern sie dann immer nur die durch, die ihnen am meisten Wert dann noch bringen und am meisten Nutzen bringen. Also das ist auch keine Seltenheit, dass da Jäger teilweise 40 oder 50 Hunde haben. Auch sowas ist häufig, dass dann jetzt meine letzte Hündin, die gekommen ist, die kam aus einer Gruppe mit ganz, ganz vielen kleinen Podengos, da war der Jäger gestorben und dann waren da, ich weiß es nicht, 40 oder 50 Hunde übrig, die dann auf verschiedene Tierheime verteilt worden sind und das ist da nicht ungewöhnlich.
Okay, und die werden ja auch nicht, also hier kennt man das ja, dass die Jäger die ausbilden, die Hunde, ne, dass die, na, aus, also kann man sich jetzt auch drüber streiten, wie gut und wie toll das hier alles ist, aber soweit ich weiß, ist das ja in Spanien mit den Galgos gar nicht so. Die werden ja einfach nur losgelassen. Also die, ne, gucken einfach, wer am schnellsten ist, ohne dass da irgendwie mit geübt oder trainiert wird. Da ist das ja gar nicht. Also die müssen quasi von sich aus funktionieren und wenn sie das nicht tun, werden sie halt
Genau,
weggeschmissen.
ja, ganz genau. Also die haben keine klassische Jagdhundeausbildung. Es steckt natürlich auch so ein Stück weit in ihrer Genetik. Und wenn die einen Hasen sehen, dann haben sie natürlich Interesse daran, den auch zu erwischen. Und ja, da wird nicht geübt oder so, sondern die machen das einfach. Und wenn da eben ein Hund nicht gut genug ist, oder das ist auch sehr grotesk, wenn einer der Hunde zu gut ist, also der hat den Hasen zu schnell und schlägt die Haken zu schnell hinterher. Dann wird er auch ausgemustert, weil das ist dann zu langweilig. Also wenn man einen zu guten Hund hat, dann ist auch das was offensichtlich von wenig Interesse ist. Also es ist auch ziemlich schwierig, das richtig zu machen als spanischer Jagdhund.
Das kannst du dir auch nicht ausdenken, oder? Wie bekloppt die Menschen sind. Okay, aber dann wissen wir jetzt schon mal, also in Spanien landen jetzt nicht so, weil das haben ja die meisten so im Kopf, dass das Hunde sind, die einfach von der Straße aufgesammelt werden. Also den meisten, wenn du sagst spanischer Tierschutz, dann kommt ja sofort dieses Bild vom Straßenhund in den Kopf, sondern es sind tatsächlich auch Hunde aus Familien. Es können auch Straßenhunde sein, aber es können eben auch, gerade wenn man bei den jagdlichen Rassen landet, eben Hunde von Jägern sein. Und auch da kann es sein, dass die ja gar nicht so viel unglaublich Schlechtes erlebt haben, sondern die haben wahrscheinlich oft einfach gar nichts erlebt und nichts wirklich Positives mit Menschen verknüpft.
Genau, die kennen halt eben oft wenig, die sind in Zwingeranlagen gehalten oder angekettet irgendwo und die werden dann halt rausgeholt, um mit denen zu jagen. Bestimmt haben viele auch keine guten Erfahrungen mit ihrem Jäger gemacht, aber ganz viele haben vielleicht, wie du sagst, keine schlechten Erfahrungen gemacht, kennen aber eben kein Haus, keine Autofahrt, keine Spaziergänge, wie wir uns das jetzt hier so vorstellen. Die sind einfach ein bisschen deprimiert aufgewachsen und haben einfach wenig Reize und
Okay.
Sachen erlebt.
Und welche Hunde, was, wenn du da im Tierheim bist, wie, also wie sind die Hunde da so drauf? Weil auch da geht's ja, ne, weil viele denken dann, oh, die sind total verängstigt oder die sind super duper sozial. Also da gibt's ja irgendwie immer so diese, also es ist ja oft so ein extremes Schwarz-Weiß-Denken. Wie empfindest du die Hunde da? Gibt es da so einen Durchschnitt? Gibt es da irgendwie eine Tendenz, dass die eher sozialer eingestellt sind, eher ängstlicher eingestellt sind? Wie empfindest du das da?
Also sowohl als auch. Ich denke, dadurch, dass in den spanischen Tierheimen eben schon so viele Jagdhunde sitzen, sind die in der Regel tatsächlich leichter in Gruppen zu halten und sind auch ein Stück weit sozialer, weil die natürlich auch dieses Leben in Gruppen von klein an gewöhnt sind und von klein an auch mit vielen anderen Hunden zusammenleben und einfach auch vom Hundetyp sich gut in Gruppen halten lassen. Und dadurch haben die natürlich schon vielleicht auch noch mal ein bisschen ein anderes, angenehmeres Sozialverhalten untereinander. Aber natürlich gibt es auch in den Tierheimen Hunde, die vielleicht eher anderen Hunden gegenüber ängstlich sind. In dem Tierheim, wo ich jetzt bin, da werden die auch in Kleingruppen gehalten. Das heißt, es sind immer 2 bis 6 Hunde in einem Zwinger. Und habe mehrere Hunde, aber auch aus den anderen Tierheimen. Da sind es Hunde, die eher in großen Gruppen gehalten werden. Das heißt, die sind zwar nachts zum Schlafen dann immer so zu zweit oder zu dritt oder zu viert, sind aber tagsüber in großen Gruppen mit 70, 80, 90 Hunden zusammen. Und da sieht man natürlich zum einen total nette Szenen von Hunden, die miteinander spielen, wo man sieht, okay, die haben total nette Beziehungen zueinander, von Hunden, die total achtsam und süß miteinander umgehen. Aber es sind natürlich auch viele Szenen zu sehen, wo man sieht, okay, da ist ein Hund wohl eher so das Mobbing-Opfer. Da gibt es Hunde, die sind tatsächlich auch ängstlich. Es gibt Hunde, die trauen sich aus den Zwingern nicht raus, weil die halt durchaus auch da schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil sie von den anderen gejagt werden. Und das macht natürlich auch was mit den Hunden. Das heißt, manchmal man denkt, okay, der Hund lebte da mit 70, 80 Hunden, aber vielleicht, was ja keiner dann nicht gesehen hat, der nicht vor Ort war, ist, dass der Hund aber da ein Mobbingopfer war oder dass das vielleicht einer war, der eigentlich mehr Raum gebraucht hätte, hat aber nicht die Möglichkeit dazu gehabt und verhält sich deswegen vielleicht auch aggressiv oder sehr ängstlich. Und natürlich gibt es auch da dann Hunde, die vielleicht vorher als Wachhunde an der Kette gehalten worden sind. Also gerade tatsächlich so dieser Typ Herdenschutzhund, Mastins oder sowas, gibt es da natürlich auch viele. Und das sind dann schon auch oft Hunde, die ein bisschen schwieriger in Gruppen zu halten sind. Also da gibt es auch in den Tierheimen Hunde, die nicht sehr sozial sind, die Einzelhundehaltung brauchen oder maximal dann vielleicht der Rüde mit einer Hündin zusammen. Also sowas gibt es auch, aber der Großteil der Hunde ist tatsächlich schon sozial verträglicher.
Es ist ja auch ein Ding der Jagdhunderassen, sage ich jetzt mal. Eine Kollegin von mir sagt immer, es sind Stapeltiere, die kann man gut stapeln, die stapeln sich immer übereinander und miteinander, weil die es ja gewohnt sind, in der Meute, sage ich jetzt mal, zu leben, ne, und
Ja,
miteinander jagen zu gehen.
es ist sicherlich einfacher und angenehmer wie jetzt eine große Gruppe Terrier oder sowas. Ja, das stimmt.
Okay. Du hast, also machst ja immer ganz viele Posts, wenn du in Spanien bist, aber einer ist mir ganz besonders im Kopf geblieben und das war der Post, wo du mit deinem Hund oder den Hunden aus dem Tierheim am Strand spazieren warst und es kamen euch andere Hunde entgegen und du hattest dazu geschrieben, dass das alles total entspannt ist, die Hunde dürfen miteinander kommunizieren. Und da regt sich keiner auf, wenn mal ein Hund einen anderen anknurrt oder mal kurz hinter einem Hasen oder so hergeht. Und das kennt man ja von hier nicht. Also wenn wir hier irgendwie unterwegs sind und da gestehe ich, wenn ich mit Juno irgendwo unterwegs bin, dann kriege ich auch so ein bisschen die Krise, wenn mir da ein freilaufender Tutnix irgendwie entgegenkommt, weil ich ja auch nicht weiß, was das jetzt ist. Aber hier ist das natürlich auch alles deutlich enger. Und die Hunde sind mehr an der Leine, was ich glaube auch ein Problem ist, dass die Hunde einfach nicht mehr so gut Hundesprache hier lernen können. Und was ich aus deinem Post entnommen habe, war, dass du gesagt hast, dass das da einfach eine ganz andere Nummer ist und die Hunde mehr Hund sein können und deswegen da viel weniger Probleme auftauchen.
Ja, also wir sind da ja häufig unterwegs, sowohl mit Tierheimhunden als auch mit Hunden von meinen Freundinnen. Wir sind oft am Strand mit den Hunden oder in Hundefreilaufzonen oder eben an Strecken, wo viele andere Menschen auch mit Hunden sind. Und es ist tatsächlich so, dass immer, wenn ich aber von einer Reise zurückkomme, ich spreche dann auch oft mit einer Kollegin drüber, wie traurig ich das eigentlich finde, dass das hier für unsere Hunde deutlich schlechter läuft. Und ich mich auch oft frage, wo wir da so ein bisschen falsch abgebogen sind, weil ich einfach, wenn ich dort war, das Gefühl habe, dass die Hundehaltung da oder der Umgang mit Hunden einfach viel natürlicher ist. Also wie du sagst, das ist da kein Weltuntergang, da, wenn ein Hund mal einen anderen Hund anknurrt oder wenn auch ein Hund vielleicht mal auf einen Menschen zurennt oder bellt. Also das wird da überhaupt nicht überbewertet. Und die Hundebegegnungen, die man da so erlebt, egal jetzt, ob die Hunde an der Leine sind oder ob die Hunde im Freilauf sind, die sind immer entspannt. Also ich erinnere mich dran, wir waren mit einer Gruppe, wir hatten vielleicht selber insgesamt 5 oder 6 Hunde dabei. Und es kam uns ein Mann entgegen mit 5 freilaufenden Hunden und ich dachte so im ersten Moment halt so ganz deutsch, oh mein Gott, wo können wir ausweichen, wie können wir das machen? Und die haben, also meine Freundinnen waren dann so, dachten so, was habe ich jetzt für ein Problem eigentlich? Und die sind einfach weitergelaufen und die Hunde haben sich begegnet und ein paar waren eben angeleint und ein paar nicht und ein paar haben dann, also haben sich einfach kurz angeschnüffelt, einer hat den anderen angeknurrt, alle sind einfach weitergelaufen, es war super entspannt und ich habe mir so gedacht, das würde hier überhaupt niemals, never ever so funktionieren. Und was super Beeindruckendes habe ich dieses Jahr erlebt, da war ich mit meiner Freundin in einem anderen Tierheim, wo ihre Freundin tätig ist und das war wirklich sehr beeindruckend, weil die in dem Tierheim einmal am Tag oder regelmäßig die meisten Hunde aus den Zwingern rauslassen und dann laufen die mit denen. Und es sind so 2, 3 Hunde an der Leine und wir waren, weiß ich nicht, mit 20, 30 Hunden unterwegs und die liefen alle frei. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist so in den Bergen, im Hinterland, da gibt es keine Straße und da ist auch sonst nichts. Und es war aber total krass, weil eben einige der Hunde waren jagen und die haben alle so ihr Ding gemacht. Also die hatten wirklich mächtig viel Spaß und wir waren dann eine Stunde unterwegs und die meisten Hunde waren dann auch wieder da und ein paar nicht. Und die hat dann gesagt, ja, die paar, die nicht da sind, die gehen dann dahinter, da ist noch Wasser, da gehen die baden und dann kommen die. Und ich fand es wirklich ultra cool, weil ich gedacht habe, ja, voll tolle Nummer für die Hunde. Das, klar, das geht hier natürlich auch gar nicht, weil wir diesen Platz nicht haben und diese Umgebung drumherum. Aber ich glaube, wir wären halt hier auch vielleicht einfach viel zu unentspannt. Also da sind ja auch am Strand normale Menschen mit ihren normalen Hunden, also Privatmenschen mit ihren privaten Hunden, die sie dann alleine spazieren führen. Und die Menschen sind da einfach entspannter. Also ich habe das Gefühl, die haben noch so ein bisschen mehr Verständnis vielleicht für hundliche Kommunikation und dass eben, wenn ein Hund knurrt, es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dazu kommt, dass die sich in Stücke reißen. Und wie du gesagt hast, da sieht es auch keiner so total dramatisch, wenn der Hund halt mal einen Hasen jagt. Also die dürfen schon mehr Hund sein und mehr Hundeverhalten zeigen. Und die haben dadurch, finde ich, weniger Probleme im Sozialverhalten, also weitaus weniger. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass da viel mehr Platz, also viel mehr, dass da mehr Platz ist. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass die Mentalität einfach anders ist. Wir hier in Deutschland muss halt alles sehr kontrolliert sein. Und wie du sagst, ich will eigentlich auch nicht, dass ein freilaufender Hund in meine Hunde reinklatscht. Also habe ich auch schon gar keinen Bock. Aber weil natürlich der freilaufende tut nichts Hund, der hier in meine Hunde klatscht, ein anderer ist, wie den er da am Strand trifft. Weil der da am Strand läuft, der trifft halt jeden Tag Hunde und der begegnet der ganzen Thematik deswegen einfach entspannter. Der kann noch einen höflichen Bogen laufen, was die Hunde hier ja oft selber überhaupt gar nicht mehr können, weil sie es total verlernt haben und weil wir ihnen gar nicht die Möglichkeit dazu geben. Und da könnte man stundenlang Videos drehen, wie Hunde freundlich und nett und friedlich miteinander umgehen, wenn man ihnen so ein bisschen die Möglichkeit dazu gibt. Und das ist natürlich auch hier so ein bisschen die Angst, wenn dein Hund jemand anspringt, dass du eine Anzeige kriegst und so. Und da vielleicht goscht dann jemand, weil die Hose dreckig ist, aber das war es halt schon. Also es ist nicht so, dass man da dann dafür Ärger kriegt, weil ein Hund springt halt auch mal jemand an. Also tatsächlich sehen die Leute das da wirklich ein bisschen entspannter. Das ist auch, wenn die Hunde dort bellen. Also da hat ja fast jedes Haus auf dem Land hat ein paar Hunde und die bellen halt. Und da bellen die nachts. Das wäre ja hier absolut undenkbar. Also da hätte man direkt Ärger mit dem Nachbarn und eine Anzeige. Und ich denke, da ist einfach so diese Einstellung zum Hund doch nochmal eine andere.
Mhm. Also das kann ja positiv wie negativ sein.
Absolut.
Ne? Also auch in Spanien gibt es natürlich, ne, Momente oder Dinge, die da laufen, die wiederum auch nicht schön sind mit den Hunden. Und manchmal denke ich so, es fehlt so ein bisschen dieser Zwischenweg. Also dieser Zwischenweg zwischen, ich lasse meinen Hund einfach und behandle den Kacke. Und ne, ich überbehüte den und habe Angst, dass ich irgendwo Anzeigen oder irgendwas kassiere, wenn der irgendwen nur schief anguckt. Und das ist ja, und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir hier so wenig Platz haben. Also ich wohne jetzt hier total in der Pampa und trotzdem suche ich mir Wege und Möglichkeiten, wo ich zur Not großflächig ausweichen kann. Und zu bestimmten Zeiten sind hier halt auch echt bannig viele Hunde unterwegs. Und da wird es dann halt schon schwierig, da gute Kontakte irgendwie herzustellen, weil du ja auch Menschen brauchst, die irgendwie halbwegs entspannt sind und die auch die Hundesprache lesen können. Also die dann halt auch vielleicht mal sehen, okay, vielleicht gehe ich jetzt mal zügig weiter, aber mit den zwei Jungs wird das hier vielleicht nicht funktionieren.
Absolut. Und das ist natürlich schon noch ein Punkt, den du genannt hast. Es gibt da halt ganz viele Hunde, die auch draußen leben und die nicht diesen Status von dem Familienhund haben. Und mit denen geht auch ganz sicher niemand an Strand oder macht Spaziergänge. Das ist natürlich schon auch die andere Geschichte, dass da viele Hunde noch an Zwingern, in Zwingern leben oder auch angekettet sind oder oft in Ferienhäusern, wo die Leute nur am Wochenende hinkommen und der Hund die ganze Woche alleine dort aufpassen soll. Also da haben natürlich die Hunde auch häufig ein deutlich schlechteres Leben als hier. Das ist ganz klar richtig. Und ich war dort auch in Hundeparks, also in der Nähe von Städten, wo die Leute auch nicht so viel Platz haben zum Laufen, wo die wirklich auch beengter leben. Und da ist es auch natürlich ein Stück weit wie hier. Also da gibt es auch ganz viele Szenen, wo man denkt, ach, voll cool, aber da gibt es natürlich auch Situationen oder ich habe viele Situationen gesehen, wo ich gedacht habe, ja, ist jetzt für den Hund nicht mehr so geil. Da hat aber dann auch wie hier keiner groß drauf reagiert. Da ratschen die Leute halt und der eine versucht schon irgendwie den Ausgang zu finden. Also da unterscheidet sich das sicherlich nicht so sehr zu hier.
Also ziehen wir alle aufs Land nach Spanien mit unseren Hunden.
Also ich würde es gut finden, auch in Anbetracht der Wetterlage.
Ja, also es ist, das deckt sich schon alles damit. Eine Freundin von mir war jetzt für 3 Wochen in Spanien zum Urlaub machen und die haben auch 2 Hunde und die hat auch gemeint, mit den Spaniern hätten sie gar kein Thema gehabt, das wäre alles gut gelaufen. Die, wenn dann da Stress oder Probleme gemacht haben, waren durchweg die Deutschen, die da waren mit ihren Hunden. Also das ist einfach, die sind einfach entspannter. Und das macht es den Hunden natürlich auch leichter und auch leichter, hündisch eben zu lernen. Und das ist genauso, wie du sagst. Also ich habe auch die meisten Junghunde, die ich im Training habe, das ist eine Katastrophe in Hundebegegnungen. Die rennen einfach drauf, ohne, ne, nach rechts, nach links. Also die kennen nicht, dass man da einen Bogen laufen kann. Die kennen nicht, da kann man mal irgendwie beschwichtigendes Verhalten zeigen. Weil man natürlich auch, und das sage ich ja auch meinen Kunden immer, geht hier nicht auf die großen Hundewiesen, wo 80 andere Hunde sind, aber einfach, weil viele Hunde auf diesen Hundespielplätzen und so eben keine gute soziale Interaktion zeigen.
Ja,
Ne? Weil
absolut.
sonst wäre es ja gut, sowas zu machen, dass man sagt, ich gehe mal irgendwo, wo ich mehr andere Hunde treffe und die können sich frei einfach miteinander interagieren. Aber das ist ja meistens nicht ein wirklich schönes Interagieren.
Das stimmt. Und ich, wie gesagt, ich frage mich da manchmal auch, wo wir hier im Training oder in unsere Hundehaltung so ein bisschen falsch abgebogen bin. Mich macht es voll traurig, weil ich denke mir oft, wenn ich jetzt mit meinen Hunden in Spanien oder ich kenne es auch von Italien so, da leben würde, hätten die tatsächlich ein bisschen ein freieres Hundeleben. Ich wohne ja jetzt hier auch super, super ländlich, aber natürlich darf hier bei mir auch kein Hund einen Hase jagen oder sowas. Das würden die Leute ja auch nicht so cool finden. Und es ist eben schon in vielerlei Hinsicht, dass man guckt, ah, die Hunde sollen nicht so bellen, die sollen möglichst sich angepasst verhalten. Und ja, ich finde, wir sehen viele Sachen hier ein bisschen zu eng, aber mir macht es trotzdem immer wieder so ein bisschen Kopfschmerzen oder ich zerbreche mir oft meine Gedanken darüber, wie das eben kommt, dass die Hunde, die wir hier so haben im Training, wie du sagst, eben keinen beschwichtigenden Bogen mehr laufen, sondern Vollgas da reinbrettern. Und es sind ja Hunde, die wir auch ja oft nach bestem Wissen und Gewissen trainieren. Und es sind ja Menschen, die geben sich wirklich viel Mühe im Training und ihren Hund auch sozial gut zu sozialisieren und haben ja wirklich auch ein Interesse daran, dass der Hund sich gut verhält und gut entwickelt und trotzdem läuft es irgendwie ein bisschen daneben.
Ja, also ich glaube, teilweise liegt das, also das kann man jetzt nicht nur an Züchtungen festmachen, aber ich sehe das schon in einigen Zuchtlinien, sehe ich so ein Verhalten eher, dass die einfach mehr aufs Aussehen gezüchtet werden. Also wir haben das einfach, ich habe das wahnsinnig viel bei den Labradoren,
Ja.
die einfach null Individualdistanzen mehr einhalten. Und das ist ja nicht so, das sind ja immer noch Hunde. Also theoretisch könnten sie es ja oder sollten sie es können. Aber gefühlt dadurch, dass viele, wenn die nur noch auf bestimmte Außenmerkmale gezüchtet werden, fehlt da einfach, weiß ich jetzt nicht, nicht der Intellekt, das ist jetzt falsch, aber so dieses Sozialverhalten leidet da schon teilweise drunter.
Ja.
Auch andere Hunde gut lesen zu können.
Ja. Und du hast solche Hunde natürlich auch in Spanien im Tierheim, keine Frage, weil die Leute kaufen sich die da ja auch und
Ja.
halten die da auch nicht ideal oder also solche Hunde gibt es da schon auch, die dann einfach auch schlecht gruppentauglich sind.
Ja. Wie ist es denn jetzt, wenn ich mich für so einen Hund aus dem spanischen Tierschutz entscheide? Was sind denn so Sachen, wo du sagst, okay, da solltest du drauf achten? Ich meine, die normalen Sachen, da hoffe ich, sind jedem klar, dass man überlegen sollte, habe ich genügend Zeit? Ne, habe ich einen zweiten Hund? Brauche ich einen zweiten Hund? Habe ich eine Familie mit ganz vielen Kindern? Also, ne, das ist ja klar, dass man da grundsätzlich mal gucken sollte, sich einen Hund auszusuchen, der irgendwie ins eigene Leben passt. Aber grundsätzlich so spanischer Tierschutzhund. Also jetzt mal, wenn man den mal so ein bisschen runterbricht, bleiben wir jetzt mal bei den Jagdhunden. Du bist ja auf der Podenco-Linie quasi hängen geblieben. Was erwartet mich da und worauf sollte ich achten?
Also ich denke, das ist tatsächlich wie mit jedem Tierschutzhund so ein bisschen individuell, aber was jetzt schon den Leuten, die sich jetzt für so ein Podengo oder so ein Jagdhund interessieren würde, natürlich mit auf den Weg geben würde, sind, dass das halt Hunde sind, die man hier selten ableinen kann, weil die wirklich über ein sehr eigenständiges Jagdverhalten verfügen und kein Interesse daran haben, mit dem Menschen groß zusammenzuarbeiten. Man muss dann schon Bock auf so einen Hund haben, der gerne 5 Stunden in so ein Mauseloch sich rein verbuddelt und der einfach draußen sich nicht großartig für einen interessiert. Und ich finde natürlich, die sind einfacher in Gruppen zu halten, also für die Mehrhundehaltung ganz gut geeignet. Was ich sehr spannend finde, ist, dass viele Hunde aber außerhalb der eigenen Hundefamilie, also jetzt, wenn ich jetzt von meinen Hunden spreche, draußen nicht sehr viel Interesse an fremden Hunden mehr haben. Also die sind dann mit sich ganz zufrieden, rauchen aber nicht unbedingt. Fremde Hunde sind da aber in der Regel neutral, also verhalten sich da in der Regel auch gut. Und ich finde, es macht auch immer einen Unterschied, ob du den Hund jetzt aus einem Tierheim hast, wo halt wirklich sehr, sehr viele Hunde sind, oder ob du den Hund vielleicht aus einem kleineren Tierheim hast und wie viele Menschen sich dort um die Hunde kümmern. Weil jetzt in dem Tierheim, wo ich helfe und aktiv bin, sind es zwar schon auch viele Hunde, im Schnitt so 60 Hunde und auch viele Katzen, aber es gibt eben auch sehr viele Ehrenamtliche, die da mit den Hunden arbeiten. Das heißt, wenn die den Hund nach Deutschland schicken, dann war der in der Regel schon mal in einem Auto und ist schon mal Auto gefahren und hat eben Spaziergänge schon kennengelernt, weiß, wie er an der Leine laufen muss oder kann, hat schon mal ein Geschirr angehabt und so. Und es gibt da aber halt auch oft Tierheime, wo wirklich wenig Zeit ist für die Hunde und wo es so viele Hunde gibt, dass die Hunde nicht sehr gut auf ihr neues Leben vorbereitet werden konnten. Einfach aus Zeitgründen. Das sind dann manchmal Hunde, die haben da lange Zeit überhaupt gar keine Spaziergänge gehabt. Und das erschwert natürlich, finde ich, dann schon das Zusammenleben mit den Hunden. Also da kommt es, finde ich, schon auch drauf an, wo der Hund dann herkommt und wie gut er eingeschätzt werden kann. Und auch mir ist es jetzt schon oft passiert, ich kenne ja die Hunde in der Regel vor Ort und war da mit den Hunden zusammen und habe mit denen Unternehmungen gemacht. Und trotzdem zeigen die hier im neuen Zuhause dann schon nochmal ganz andere Verhaltensweisen wie die ich mir so überlegt hatte. Oder sind vielleicht ängstlicher oder auch mutiger. Also in beide Richtungen. Manchmal habe ich mir gedacht, der Hund ist ein bisschen unsicher und dann habe ich wirklich einen bekommen, der sehr viele Baustellen mitbringt, die man aber manchmal vor Ort halt auch gar nicht so gut erkennen konnte. Also so eine Direktadoption ist ja immer so ein bisschen Überraschungspaket und da muss man schon so ein bisschen offen dafür sein, dass der Hund vielleicht das ein oder andere Problem mitbringt oder auch nicht. Also ich habe da auch jetzt zuletzt einige Hunde adoptiert, die sind super, super unkompliziert. Die machen überhaupt gar keinen Stress. Also die sind einfach da und sind super brav und haben sich super integriert in unsere Familie. Und für Menschen, die aber jetzt vielleicht viele Anforderungen haben, die Kinder haben, wo die schon im Vorfeld sagen, der Hund müsste aber schon allein bleiben oder müsste mit ins Büro, da empfehle ich tatsächlich vielleicht den Hund dann von der Pflegestelle zu adoptieren. Der kann ja dann trotzdem, egal aus Spanien, aus Rumänien oder so kommen, aber hier schon in der Pflegefamilie sein und hier schon ein bisschen besser eingeschätzt werden können. Weil das ist schon immer ein kleines Restrisiko. Weil,
Das sind sich, glaube ich, die wenigsten bewusst. Also ich bin jetzt auch gerade dran, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Da dürft ihr euch dann auch in den Shownotes, verlinke ich euch das. Es wird einen neuen Online-Kurs geben, rein für Tierschutzhunde. Also wo wir, ne, wenn ihr einen neuen Tierschutzhund bekommt, wo wir die ersten 3 bis 6 Monate begleiten, ankommen, die ersten Tage zu Hause, die ersten Wochen zu Hause, die ersten Monate, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Auch mit wöchentlichen Zoom-Calls, dass ihr gut begleitet seid. Aber ich finde, das ist was, was viele sehr, sehr unterschätzen, gerade bei den Direktadoptionen, dass du immer darauf eingestellt sein musst, dass du ein komplettes Überraschungspaket bekommst und dass die Tierschutzvereine oft auch nichts dafür können, dass wenn die Hunde anders sind, wenn sie bei uns sind. Weil die haben ja einfach einen, ich sag mal, sehr eingeschränkten Erlebnishorizont, wenn die da in einem Tierheim oder in einem Shelter sitzen. Da ist der Tagesablauf immer gleich. In dem kleineren Tierheim haben die einfach mehr Zugang zu Menschen, Spaziergänge und so weiter. Aber das ist ja trotzdem nicht das Leben, was die dann hier bei uns erwartet. Und wenn die aus so einem größeren Shelter kommen, dann kennen die ja noch weniger. Und sich darauf einzulassen, dass wenn die hier ankommen, dass die ersten Tage vielleicht, das hatte ich jetzt auch schon, die ersten 3, 4 Wochen sind gelaufen, als ob der Hund nie was anderes gemacht hätte, weil der eigentlich so abgeschaltet hatte. Und erst da hat er angefangen, Probleme zu bereiten. Also ne, Probleme jetzt in unseren Augen, Probleme. Für den Hund ist es ja erstmal normales hündisches Verhalten. Aber dass man sich da einfach sehr, sehr bewusst sein muss, dass man da ein totales Überraschungspaket bekommen kann. Es kann total gut laufen, so wie du auch sagst, so die letzten Adoptionen, die letzten Hunde haben sich ja super eingefügt. Das erlebe ich auch oft bei meinen KundInnen, dass das da gut läuft. Aber ich erlebe es eben genauso oft, dass der Schuss komplett nach hinten losgeht. Und dass die Leute nicht darauf vorbereitet sind und dass die sich das auch schönreden. Also es ist dann so ein bisschen in rosa-rot, ja, ich habe mich so verliebt und der Hund war so süß. Ja, mein Juno ist auch süß. Trotzdem kann den kein anderer handeln außer mir. Und das muss man, also das darf man sich nicht schönreden, so. Ne? Und da muss man sich sehr bewusst sein, was da auf einen zukommen kann.
Absolut. Und der Punkt, den du gerade genannt hast, dass da auch die Tierschutzvereine oft nichts dafür können, den würde ich auch so unterschreiben. Weil häufig wird ja dann gesagt, ah, das war eine schlechte Vermittlung. Der Tierschutzverein hat das nicht gesagt und hat das nicht gesagt. Und das hätte man vorher sagen und kommunizieren müssen. Es ist aber tatsächlich so, dass man oftmals die Sachen vor Ort einfach nicht erkennen kann oder eben anders einschätzt, weil die Hunde auch, wenn die dort in einem kleinen Tierheim sind, wo die gut betreut werden, unter einem enormen Stress stehen. Also da kommen täglich, keine Ahnung, wie viele fremde Menschen, die die Hunde rausholen und wieder reinstecken. Und dann haben die permanent wechselnde Zwinger, Kollegen müssen sich permanent auf jemand anders einstellen. Das heißt, der Stresspegel in so einem Tierheim, auch wenn es ein kleines Tierheim ist, der ist abartig hoch. Und ganz häufig, wenn die Hunde so bei uns hier ankommen, schlafen die erstmal nur Wochen, weil die wirklich am Ende sind. Die hatten da kein eigenes Bett, die haben da nicht zur Ruhe kommen können. Also die sind wirklich völlig fertig. Und je größer das Tierheim, desto schwieriger ist es für die Hunde, weil die ja auch ständig im Konflikt und in der Kommunikation mit den anderen Hunden stehen und vielleicht auch oft mit wechselnden Menschen, die da ein- und ausgehen. Und viele Hunde leben da sehr angepasst und versuchen auch nicht aufzufallen und versuchen möglichst einfach sich so zu verhalten, dass sie so ein bisschen unterm Radar laufen. Und da wird dann häufig das Verhalten einfach ganz anders eingeschätzt, als es dann nachher ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Tierschutzvereine einen mit Absicht belügen. Also natürlich mag es sowas geben. Es gibt unseriöse Tierschutzvereine, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber häufig ist es eben was der Hund ist nach bestem Wissen und Gewissen vermittelt worden, hat dann aber nachher in Deutschland halt trotzdem massive Probleme, weil ja auch die Lebensbedingung in so einem Tierheim anders ist. Wenn die da spazieren gehen, naja, dann gehen die da irgendwo in den Bergen spazieren, die treffen halt einen anderen Tierheimhund, die sind da nicht konfrontiert mit Straßenverkehr, mit Fahrrädern, mit Kleinkindern auf Rollern, das kennen die dann natürlich auch nicht. Und das ist auch da keine Anforderung an ihr Leben. Und deswegen sind das eben Sachen, die wir dann oft erst hier erkennen und oft erst sehen, oh mein Gott, da hat der Hund ja tatsächlich massive Probleme. Und die andere Geschichte ist auch, dass häufig die Menschen sagen, ja, der Hund hat jetzt aber das oder das gesundheitliche Problem und es ist ihnen bewusst verschwiegen worden. Und das ist für mich auch so ein Punkt, ja, die Hunde zeigen da einfach oft Themen nicht. Wenn du mit 60 anderen Hunden lebst, dann versuchst du auch da einfach keine Schwäche zu zeigen. Und häufig können die Hunde sich da auch nicht erlauben, sich krank zu fühlen oder krank zu sein. Und ich habe auch das häufig erlebt, wenn die dann hier ankommen und die kommen zur Ruhe, dann kommen alle möglichen Sachen raus, die der Hund vor Ort einfach so nicht gezeigt hat. Und es war nicht offensichtlich, dass der ein Problem im Bewegungsapparat hat oder dass der keine Ahnung, was für Probleme hat. Es ist eben oft kein bewusstes Verschweigen, aber man muss sich bewusst sein, dass das passieren kann und dass ich eventuell dann auch einen Hund kriege, der auf den Videos total fit aussah, der aber, wenn der hier ankommt, dann irgendwann irgendwelche Baustellen mitbringt. Und das ist bei einer Direktadoption immer ein Thema, finde ich.
Das ist, ich finde, das kann man ganz gut vergleichen damit, als ich früher noch beim Fernsehen gearbeitet habe, war um Weihnachten rum immer so die anstrengendste Zeit. Du hast nicht irgendwie gefühlt 24/7 gearbeitet und dann kam Weihnachten, dann hat man Urlaub und das kennt doch auch jeder. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und es funktioniert und es funktioniert und es funktioniert und dann hast du Urlaub und dann bist du erstmal krank.
Ja, genau.
Und ähnlich ist das ja bei den Hunden auch. Also die sind ja die ganze Zeit, wie du sagst, unter so einem hohen Stresspegel, dass wenn die dann mal wirklich zur Ruhe kommen, dass dann der Körper überhaupt auch erstmal die Chance hat, diese ganzen Sachen zu reparieren. Und die werden halt einfach oft repariert, indem der Körper erstmal sagt, okay, erstmal alles loslassen.
Ja.
Und da sind wir auch bei einem Thema. Wir hatten eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass ihr euch gut überlegen solltet, wenn ihr einen Hund aus dem Ausland nehmt, und es ist jetzt auch vollkommen egal, ob Spanien oder sonst irgendwoher ist, die können gesundheitliche Baustellen mit sich bringen. Unter anderem können die auch an Mittelmeerkrankheiten erkranken. Die sollten auch regelmäßig gecheckt werden. Selbst wenn der Check okay ist, wenn die hier ankommen, dann solltet ihr das jährlich testen lassen, weil es kann immer schlummern in den Hunden. Und da sollte sich jeder bewusst sein, dass das Kosten mit sich bringt. Also ein Hund ist einfach mittlerweile ein Luxusartikel. Also es hört sich jetzt hart an, aber einen Hund zu haben ist Luxus. Und wenn ich das Geld nicht habe oder keine Versicherung dafür abschließen möchte oder ne, schon nur so mit Ach und Krach die Gebühr dafür zusammenkriege, dass ich diesen Hund adoptieren kann, dann finde ich, ist es in der heutigen Zeit nicht unbedingt okay, dann noch einen Hund aufzunehmen. Was wird alles teurer? Leider Gottes ist es. Ich hätte es total gern, dass es anders ist. Und ich wünschte, jeder kann sich einen Hund leisten. Aber es ist ein großes Thema, finde ich. Und
ja,
gerade wenn ich das vorher nicht weiß, und das kann mir natürlich genauso bei einem Hund von einem Züchter passieren, dass der dann irgendwelche Krankheiten hat. Aber das ist einfach mal so als Gedankenanstoß. Aber ja, dass die vorher unter so einem hohen Stress stehen und dann hier ankommen und dann krank werden, das kann einfach passieren.
Ja, und ich finde, finanziell ist das andere Thema ja auch noch, wenn ich jetzt einen Hund bekomme, der vielleicht größere Verhaltensbaustellen mit sich bringt, dann ist es tatsächlich natürlich auch notwendig, sich da professionelle Hilfe zu suchen. Und auch das ist mit Kosten verbunden. Das muss man natürlich schon auch auf dem Schirm haben.
Ja, weil wir können ja nur bis zu einem gewissen Grad, also viele Sachen müsst ihr dann ja selbst umsetzen, aber bei manchen Hunden wäre es schon sinnvoll, dann ein- bis zweimal die Woche vielleicht auch mal zu kommen, um mal eine gute Basis zu legen. Und ein- bis zweimal die Woche Einzeltraining ist halt auch was wirklich ins Geld gehen kann. Und selbst, ich glaube, das ist bei dir, Yvonne, nicht anders als bei mir. Wir versuchen natürlich immer Möglichkeiten zu finden, wie wir auch Menschen unterstützen können, die nicht so viel Geld haben und die aus welchen Gründen auch immer jetzt einen Hund haben, der schwierig ist. Aber ich habe das auch jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren ein paar Mal gehabt, dass eben einkommensschwache Familien einen sehr schwierigen Hund, also gerade Herdenschutzhund, Mischlinge aufgenommen haben und gesagt haben, ja, das kriegen wir schon hin. Und das ist, finde ich, unverantwortlich. Also wenn ich, da muss ich es an meinen Geldbeutel anpassen und nicht sagen, ja, das geht schon irgendwie, weil damit tue ich ja den Hunden auch keinen Gefallen. Ich helfe den Hunden ja damit nicht, dass die hier, wenn die aus dem Ausland hier hinkommen, ist das ja ihnen, das ist ja wie eine Entführung. Also erstmal ist es ja wie eine Entführung. Man entreißt die aus dem Zuhause, was sie kennen, auch wenn es stressig ist, aber es ist die einzige Umgebung, die sie erstmal kennen. Packt die in ein Auto oder in den Flieger, packt die ihr hin und sagt mal so, herzlich willkommen, das ist dein neues Zuhause. Die wissen ja nicht, was jetzt hier auf die zukommt.
Ja, und es ist auch total krass für die Hunde, weil, wie du sagst, die kennen nichts anderes. Die werden da aus ihrem Zuhause rausgeholt. Dann sitzen die ja erstmal teilweise 20 Stunden oder länger in einem Transport mit anderen Hunden und die haben ja überhaupt gar keine Ahnung, was jetzt auf die zukommt. Und natürlich, wir freuen uns dann, wenn wir den Hund abholen, aber für den Hund ist es halt oft erstmal ein totaler Schock, wo er jetzt hinkommt. Und dann sind die eben auch nicht direkt vielleicht immer dankbar und happy. Manchmal schon, aber wir können es halt nicht voraussetzen. Und wenn die Hunde dann eben Baustellen mitbringen, sollten sie eben auch gut begleitet werden können.
Was sind denn so in deiner Erfahrung die gröbsten Baustellen, also jetzt bei den Hunden, die du so aufgenommen hast? Also bei den Rassen würde ich jetzt mal sagen, Jagdverhalten ist ein großes, großes Thema. Aber gibt es da noch irgendwie einen roten Faden, wo du sagst, ja, das sind so Sachen, auf die man sich einstellen kann?
Ja, also das Jagdverhalten würde ich tatsächlich überhaupt gar nicht als Problem sehen, weil das ist eben was, ja, wo wir wissen, auf was wir uns einlassen. Aber natürlich, so bei den ersten Galgos, die wir adoptiert haben, haben wir schon unterschätzt, dass Jagdverhalten eben auch bedeutet, wenn ich Nachbarskatze sehe, hänge ich schreiend in der Leine und kriege einen cholerischen Anfall. Das sind natürlich schon so Sachen, die dann auch teilweise etwas herausfordernder sein können. Wir haben häufig Hunde, die eben mit Angstthematiken behaftet sind. Und das ist oft Angst vor fremden Personen, Angst oft vor Männern oder vor Kindern. Kindern auch oft, weil sie das einfach überhaupt gar nicht kennen. Und dann sind unsere eigenen Hunde so, dass die eben viele Sachen, die jetzt Anforderungen an ein normales Familienleben mit sich bringen würde, nicht gut können. Also einige unserer Hunde sind tatsächlich nicht so fit, wenn Besuch kommt. Die kriegen dann einfach Angst und Panik. Die könnten nicht jetzt in bewohnten Wohngebieten gut spazieren gehen. Das ist jetzt für uns persönlich überhaupt gar kein Problem, aber ein Teil meiner Hunde könnte ganz sicher nirgends leben, wo es mehr bebaut ist oder wo eben mehr Menschen wohnen oder in dem städtischeren Umfeld. Ansonsten eben sowas am Anfang halt oft ein Thema ist, ist Stubenreinheit. Also das ist ja tatsächlich, wenn die Hunde noch nie im Haus gelebt haben, oft ein Problem. Da hatte ich jetzt oft Hunde, die dann halt nur zweimal reingepinkelt haben. Wir haben aber eine Hündin letztes Jahr gehabt, die hat ein ganzes Jahr lang immer reingepinkelt bei jeder Gelegenheit. Wenn das Wetter schlecht war, ist sie sowieso nicht rausgegangen und der hat einfach große Probleme mit der Stubenreinheit gehabt. Das haben wir schon auch häufiger. Und ansonsten, glaube ich, haben wir den Vorteil, dass neue Hunde sich immer an den Hunden orientieren, die hier schon leben und ich es deswegen einfacher habe. Ich habe aber viele Hunde hier, die ich mir niemals vorstellen könnte in einer Einzelhundehaltung. Ja.
Okay. Und das gilt ja eigentlich so für alles, was so Jagdhunde, also die können schon alleine leben, aber ich glaube auch, dass die meisten von denen glücklicher wären, wenn die in der Mehrhundehaltung landen.
Ja, also ich würde jetzt bei so einem Jagdhund, bei dem Jagdgebrauchshund, also gerade bei den Galgos oder den Podengos, ist es für mich schon grenzwertig, ihn als Einzelhund zu halten und würde ich schon nicht von einer artgerechten Haltung sprechen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Also es gibt natürlich auch da Hunde, die keine anderen Hunde möchten und brauchen, aber das sind für mich Ausnahmen. Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie du es vorher gesagt hast, die Hunde sind stapelbar. Das ist tatsächlich so. Also die liegen so aufeinander, da liegen auch mal drei in einem Körbchen. Und wenn ich das sehe, wie die miteinander interagieren, wie die sich auch mal die Ohren ausschlecken oder spielen, das ist halt was, was ich jetzt dem Hund nicht geben kann. Und gerade bei den Hunden, die so sehr ängstlich sind, die haben ja auch manchmal am Anfang vor uns Angst. Ich habe hier einen Hund, der hat immer noch vor unseren Herrchen Angst. Und es waren die letzten 3 Jahre wirklich sehr, sehr schlimm. Sodass der eigentlich mit ihm nicht in einem Raum sein konnte. Und das ist dann natürlich schon extrem. Und wenn der jetzt hier auch keine anderen Hunde hätte, mit denen der interagieren könnte, dann hätte der hier ein ziemlich armes Leben gehabt die letzten Jahre. Und wahrscheinlich wäre er auch niemals hätte sich niemals überwunden, da sich auch weiterzuentwickeln.
Ja, also auch da wieder sich Gedanken machen, nicht nur nach dem Foto gucken und sagen, oh, der ist niedlich, sondern immer noch mal sich genau dazu informieren. Und ich finde da, das macht dann wieder einen guten Tierschutzverein auch aus, die auch da wirklich gut informieren, was sind die Hintergründe dieser Rasse oder dieser Jagdgebrauchshunde zum Beispiel, was kann einen erwarten und da auch nicht wirklich was beschönigen. Also da, wenn euch ein Tierschutzverein sagt, es kann sich alles ändern, wenn der Hund bei euch ankommt, das ist nicht so dahingesagt. Das ist ernst gemeint. Und ich sehe das halt sehr häufig, dass die Menschen dann immer sagen, ja, das geht schon, wir kriegen das alles hin. Und vor allem bei den Leuten, die so lapidar hin sagen, das kriegen wir schon alles hin, das sind meistens die, die nach 3 Tagen das Handtuch werfen und sagen, nee, das geht so nicht, der Hund muss wieder weg.
Ja.
Also sich da auch dieser Verantwortung bewusst werden, was das bedeuten kann. Und das kann eben auch bedeuten, dass das am Anfang, dass man das eigene Leben ein bisschen einschränken muss, dass man selbst ein bisschen zurückstecken muss, weil ihr holt euch ja diese Hunde. Also der Hund entscheidet sich ja nicht, oh super, ich will jetzt, der guckt nicht im Internet wie Tinder, wischt hin und sagt, die Familie hätte ich gerne. Sondern das seid ja ihr, die ihr euch diese Hunde aussucht. Und da finde ich, ist es immer ganz, ganz wichtig, dann eben auch auf die Bedürfnisse des Hundes einzugehen. Und wenn das bedeutet, mal die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, ja, dann ist das so.
Ja, das sehe ich genauso. Und ganz häufig, oder noch krasser finde ich es halt auch bei den Hunden, die wir direkt aus dem Ausland adoptieren. Weil man muss sich da auch immer bewusst sein, also der Mensch entscheidet sich, wie du gesagt hast, für den Hund und lässt diesen Hund für sich aus dem Ausland hierher importieren. Das ist ja schon so ein Stück weit wie so ein Blind Date auf Lebenszeit. Also ich entscheide mich für ein Lebewesen, für einen Partner, für einen Hund, den ich mir hierher kommen lasse und für den ich dann für den Rest seines Lebens eine Verantwortung eingehe. Und die kann nicht beendet sein nach 5 Tagen, wenn der Hund nicht so funktioniert wie gedacht, weil das sind ja auch häufig Hunde. Natürlich muss man da sagen, da muss der Verein sich nachher drum kümmern und der Verein muss eine Pflegestelle haben. Ja, das ist alles vollkommen richtig. Wenn der Verein aber für jeden importierten Hund eine Pflegestelle im Hintergrund haben müsste, dann könnten wir nimmer sehr viele Hunde vermitteln. Und natürlich bin ich wirklich nicht dafür, blindlings irgendwelche Hunde nach Deutschland zu holen, die dann nachher vielleicht im schlechtesten Fall auch in irgendeinem Tierheim landen. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, wenn ich mir das überlege und ich das machen möchte, dann muss ich es halt dann auch durchziehen mit allen Konsequenzen.
Ja, ganz, ganz wichtig. Sich da, also dessen sich wirklich bewusst zu werden, dass das eine Entscheidung ist, die, wenn ich einen jüngeren Hund nehme, 10 bis 15 Jahre andauert. Und wenn ich einen älteren Hund adoptiere, ich bin naja sehr für, mein Herz schlägt ja sehr für alte Hunde, aber auch da muss mir einfach bewusst sein, dass das dann vielleicht nur noch 4 oder 5 Jahre sind, aber es sind 4 oder 5 Jahre und auch die können dann schnell mal ein bisschen anstrengender werden.
Und vor allem werden die teuer wahrscheinlich.
Genau.
Bei einem alten Hund.
Auch da hatten wir eben drüber gesprochen. Ja. Also so viel, wie ich jetzt gerade noch so in Kisha irgendwie investiere und wie viel nerven sie mich letzten Endes. Also ich liebe sie sehr und sie soll so lange bleiben, wie sie da ist. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist schon manchmal wirklich anstrengend. Und auch dessen muss man sich so ein bisschen bewusst sein, schaffe ich das? Wollen das alle in der Familie? Auch das ist ja oft ein großes Thema, ne? Das ist, einer in der Familie wünscht sich den Hund, der andere sagt, naja, ist okay, wenn der mich jetzt nicht weiter eingrenzt, aber wenn das dann ein Hund ist, der eben auch die ganze Familie betrifft, also wenn man dann nicht mehr den netten Familienurlaub machen kann, weil der Hund vielleicht nicht abgebbar ist in eine Hundepension, und weil der aber auch nicht gerne in Urlaub fährt, dann muss man sich halt eben irgendwie Lösungen überlegen.
Ja. So ist es.
Ja.
Und ich finde, da in den Zeiten von Internet ist halt ganz häufig auch die Tendenz, sich die Hunde nach der Optik so ein Stück weit auszusuchen. Und da will ich auch nochmal die Lanze für alle Hunde brechen, die vielleicht nicht eine auffällige Optik haben. Wir kennen ja alle die Hunde, du scrollst die durch und denkst so, wow, das ist wirklich ein sehr schöner Hund, der macht optisch was her. Und es sind dann auch häufig die Hunde, unter denen 50 Leute kommentieren, dass sie sofort ein Sofa frei hätten für den Hund, keine Ahnung, mit der grauen Schnauze, aber dann halt nett, oder für den Hund in einer nicht so ansprechenden Farbe. Und ganz häufig sind das aber auch die Hunde, die so ganz unscheinbar aussehen, die vielleicht einfach vom Wesen her viel besser zu einem passen würden. Und ich finde, ganz häufig ist schon die Tendenz der Menschen, dass die eben gucken, welcher Hund mir optisch gefällt. Und es ist ja auch nicht verkehrt, das zu machen. Jeder hat ja so seinen Hundetyp, der einen mehr anspricht oder weniger anspricht. Bei uns sind es eben auch die kurzhaarigen Hunde. Aber tatsächlich gibt es eben da ganz viele Hunde, die vielleicht viel unkomplizierter wären, aber vom Aussehen nicht einem direkt ins Auge springen und vielleicht da auch einfach mal ein zweites Mal nochmal den Text durchzulesen und zu gucken, wer der vielleicht jetzt nicht so unglaublich schön aussieht, aber der, der besser in mein Leben passen würde.
Total wichtig. Ich habe ja, also mein eigentlich ist ja so mein Beuteschema so Hunde wie Juno, also groß, flauschig, eigentlich noch netter als Juno, aber gut, hat auch seinen Sinn. Also ich lebe ja so ähnlich wie ihr, ne? Ich kriege selten Besuch. Ich lebe mitten auf dem Land. Ich brauche auch nicht so viele Menschen irgendwie bei mir zu Hause um mich rum. Von daher passt das alles. Aber als ich nach einem großen Rüden gesucht hatte, also eine Zeit lang war ich ja nur mit Kisha alleine und habe dann im Tierheim angefragt, ich habe gesagt, ich suche einen großen Rüden. Habt ihr irgendwie eine Idee? Und dann hatten die einen großen weißen Schäferhund da. Und dann habe ich gesagt, naja, weißer Schäferhund ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Aber es ist egal, ich gucke ihn mir an, weil er auch schon ein bisschen älter war. Und der Josh und ich haben uns gegenseitig angeguckt, das war wirklich lustig und haben beide so gedacht, ne. Der hat mich angeguckt und so, ne, du bist es nicht. Und ich so, ne, ich glaube, du auch nicht. Und parallel dazu saß im Nebenzimmer die Coco, mein Chihuahua. Und die war ja schon mal vermittelt und ich hatte die 2-3 Stunden im Training, gar nicht so lang. Und während ich dann beim Josh im Zimmer saß, konnte die durchgucken durch so eine Tür und hat immer schon da so gestanden, ich habe mein Köfferchen gepackt, also ich könnte jetzt mit. Und ich so, ach, ich weiß nicht. Und die Freundin von mir, die damals da noch im Tierheim gearbeitet hat, hat gesagt, ja, willst du die Coco nicht mal angucken? Die hatte ein relativ gutes Gefühl dafür immer, wenn ich da war. Und ich so, ja, ich kann mich mal kurz reinsetzen. Und die Coco ist fremden Menschen nicht sehr offen gegenüber. Und wie gesagt, ich hatte die vorher 2-3 Stunden im Training. Und wollte einen großen Rüden haben. Also eigentlich so einen Hoverwart oder so, ne? Sowas. Und gehe rein und die saß bei mir auf dem Schoß und das war's. Und dann bin ich halt statt mit einem großen Rüden mit meinem kleinen Wachtschibauer nach Hause gegangen. Und so kann es eben auch gehen. Also es ist nicht immer das, was man vielleicht gerade im Kopf hat und was am besten dann irgendwie, was ich mir so überlege, was am besten zu mir passt. Hört da auch auf die, was euch die Tierschützer vorstellen. Also es kann sein, dass die euch sagen, dieser Hund ist nicht passend für euch. Und dann nehmt das nicht persönlich. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ne, die haben gesagt, ich kriege hier keinen Hund und die wollen keine Hunde vermitteln. Darum geht es dem Tierschutz nicht. Aber es geht ja im Tierschutz auch darum, die Hunde gut zu vermitteln. Dass die einfach ein dauerhaftes Zuhause haben. Es nutzt niemandem was, wenn ihr den schönsten Hund der Welt zu Hause habt und ihr findet euch aber gegenseitig kacke, weil der schönste Hund der Welt vielleicht andere Hunde hasst, keine Besucher reinlassen möchte, Angst vor euren Kindern hat oder inkontinent ist und ihr aber einen totalen Putzwahn habt, dann funktioniert das halt nicht zusammen. Also hört da durchaus auch mal drauf, wenn die Leute euch dann andere Hunde vorstellen, dass ihr sagt, okay, die gucken wir uns mal an und wir gucken mal, ob es da vielleicht dann auch, ne, der Funken überspringt. Und lieber ein bisschen zu lange suchen.
Ja, absolut.
Als es muss jetzt sein. Das ist ja so ein bisschen die Amazon-Mentalität, ne? Jetzt möchte ich gerne Hund, also ja, muss der morgen einziehen.
Ist ja auch so ganz spannend, manchmal, wenn Menschen sich Hunde vom Züchter kaufen und eine bestimmte Rasse sich aussuchen, müssen die manchmal ein Jahr oder länger auf den Hund warten, bis die Hündinnen
da geht's.
Dann sind sie auf irgendwelchen Wartelisten und so. Aber wenn die jetzt aus dem Tierschutz ein wollen, dann ist es genau im Grunde, wir gucken den an und dann soll der prompt geliefert werden. Ja. Ja. Und ich habe auch häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt nach Spanien fliege, ich kenne ja die Hunde oft von Bildern und von Videos, die ich schon im Vorfeld so bekommen habe und habe oft da Hunde, wo ich denke, boah, der wär's. Und dann, wie du sagst, vor Ort lernst du den kennen und denkst dann so, nee, irgendwie nicht. Dann war es eben doch ein ganz anderer Hund, der eben...
Genau.
Dann
Weil manchmal ist es ja in unserer Vorstellung was ganz anderes.
Ja.
Ist ja wie in jeder guten Beziehung. Wenn man am Anfang seinen neuen Partner oder irgendjemanden sich verliebt, dann hat man ja total die rosarote Brille auf und dann hört man das Gebelle, hörst du das Gebelle? Also falls ihr Gebell hört, Juno muss sich gerade fürchterlich aufregen, weil ich da vor der Tür dran bin. Dann hat man so die rosarote Brille auf und hat so eine Vorstellung von demjenigen im Kopf. Und aber vielleicht ist diese Person gar nicht so, wie es meine Vorstellung ist. Und das stellt sich erst im Laufe des Zusammenlebens heraus. Und ich finde, das ist mit Hunden genauso. Und deswegen, also ich finde Direktadoption, ich finde das toll und ich finde das auch wichtig, dass die Hunde da auch rauskommen. Jetzt kommt das Aber. Ihr müsst darauf vorbereitet sein, dass etwas ganz anderes ankommt als das, was ihr euch vorgestellt habt, und damit müsst ihr leben können. Und
Genau.
wenn ich das nicht kann, dann sollte ich mir in der Nähe Pflegestellen suchen. Oder wenn ich die Möglichkeit, so wie du hast, wenn man das hat, dass man sagt, eine Freundin von mir, die waren, glaube ich, auf Ibiza, die haben lange hier nach einem Hund gesucht, dann waren die im Urlaub auf Ibiza und dann haben die da ihren Traumhund gefunden.
Ja, genau, man kann es vielleicht auch mal mit Urlaub verbinden. Man kann natürlich auch einfach in ein örtliches Tierheim gehen. Vielleicht wartet da ja auch der perfekte Hund auf einen. Aber wie gesagt, man kann es sonst auch mit Urlaub unter Umständen verbinden. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, dass man die Hunde einfach kennenlernt und auch mal mit denen spazieren geht und so ein bisschen ein Gefühl für die Hunde kriegt, das finde ich, ist total wichtig. Gerade wenn es der erste Hund zum Beispiel auch ist.
Ja.
Also als Ersthund würde ich nie eine Direktadoption empfehlen.
Also ist tatsächlich schwierig, wobei ich habe auch schon einer Freundin einen Hund vermittelt als Ersthund mit Kindern, aber den habe ich natürlich vor Ort kennengelernt und war natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen eine Überraschung. Ich habe aber ganz häufig auch so diese Kunden, die sagen, ah, du bist doch manchmal in Spanien im Tierheim und ich suche einen Hund und dann zählen die auf, wie der Hund sein sollte. Und der sollte, also das muss, also ich habe ja gar keine großen Ansprüche, aber er soll halt eigentlich nur ganz einfach in der Familie mitlaufen und mit ins Büro können und allein bleiben können und dann soll er noch möglichst so und so aussehen. Und das sind eben oft Sachen, wo ich direkt sage, hey, für euch kommt sowas überhaupt gar nicht in Frage, weil ihr habt so viele Ansprüche an den Hund und der Hund muss so viel leisten können. Und eben die Leute aber ja gar nicht der Meinung sind, dass das viel leisten können ist. Aber es ist halt so, dass der Hund, der bei jeder Hundebegegnung entspannt ist und allein bleiben kann und mit ins Büro soll, das ist einfach viel verlangt. Und das sind vielleicht Menschen, denen ich aber auch von einer Direktadoption abraten würde. Weil die so ein konkretes Bild von Hunden im Kopf haben und so konkrete Vorstellungen, wie ein Hund zu sein hat, dass das eigentlich nur in die Hose gehen kann.
Und es gibt ja auch genügend, es gibt ja Pflegestellen, es gibt Vereine, die hier über ganz Deutschland verteilt sind oder Österreich, Schweiz. Es gibt Tierheime, ich weiß, dass es momentan schwierig ist. Also bei uns in den Tierheimen ist tatsächlich momentan wirklich schwierig, einen entspannten Hund zu finden.
Das stimmt.
Das sehe ich schon auch. Das sind so die, also es sind viele Corona-Rückläufer.
Ja.
Und viele, die sich dann eben, das fand ich auch spannend, weil während Corona haben ja die Züchter irgendwie, also die guten Züchter haben aufgehört zu züchten, haben gesagt, ne, bis Corona vorbei ist, machen wir das nicht. Und die Tierheime waren ja leer gekauft.
Ja.
Und nachdem es da dann keine mehr gab oder die gesagt haben, wir vermitteln jetzt, während der Zeit gucken wir noch genauer drauf, ob das denn nach Corona dann auch noch
Ja.
funktioniert, wenn alle nicht mehr im Homeoffice sind. Und dann sind die Leute ja wirklich an die Tierschutzvereine gegangen, die eben nicht vernünftig
Ja.
vermitteln. Und das
Ja.
sind ganz viele Hunde, die jetzt eben auch in den Tierschutzvereinen sitzen, weil die wurden halt einfach auf Teufel komm raus, ne, wenn ich das schon lese, kleiner weißer Eisbär.
Ja.
Ja, er ist als Welpe niedlich. Und wenn er 3, 4 Jahre alt ist und ein Marimano-Mix ist, dann hat man halt einfach einen Herdenschutzhund zu Hause, der
Ja.
nicht mehr die Freunde der Kinder reinlässt.
Ich glaube, das war schon immer so. Also ich habe ja lange in einem Tierheim gearbeitet in Deutschland und es war schon immer auch da so, wenn ein Hund reinkam, der pflegeleicht war, den man gut in eine Familie vermitteln konnte, dann war der auch innerhalb von einer sehr kurzen Zeit vermittelt. Und es sind immer die Hunde übrig, die nicht für den normalen Hausgebrauch gut vermittelbar sind, eben die großen Herdenschutzhunde, die Listenhunde, die Schäferhunde, die schon 5 Beißvorfälle hinter sich hatten. Also tatsächlich die dann auch langfristig Zwinger blockieren. Und ich denke, das ist jetzt halt mehr geworden, sodass auch die Tierheime immer weniger Hunde haben, die überhaupt noch vermittelbar sind. Ich erinnere mich dran, wir hatten oft im Tierheim Zwinger frei. Und da haben wir auch oft über einen spanischen Partnerverein spanische Hunde genommen oder auch mal Hunde aus Rumänien, die dann vom deutschen Tierheim aus vermittelt worden sind. Ich glaube, die
Ja.
Möglichkeit gibt es aber heute für die Tierheime gar nicht mehr, weil die so überfüllt sind mit Hunden,
Wenig.
die schlecht.
Also ich weiß, das war bei Häuser der Hoffnung in Bernau, die haben das auch relativ viel gemacht, wenn die mal Zimmer frei hatten. dass sie dann geguckt haben, ich glaube auch über einen spanischen und über einen rumänischen Tierschutz, dass sie dann aber direkt nach Hunden gesucht haben, die gut vermittelbar sind. Also,
Ja.
dass sie gesagt haben, die Hunde, die es bei euch schwer haben, die da schlecht rauskommen, aber die irgendwie relativ easy sind, die Hunde rüber, weil die sind relativ schnell vermittelt, dann werden bei uns wieder Zimmer frei und dann können wir den nächsten nachholen. Und
Ja.
das ist ja auch sinnvoll, das so zu machen, dass man dann eben nicht sagt, wir holen uns jetzt die Allerschwierigsten hier hin, weil die sind weder dort noch hier vermittelbar,
Ja.
sondern den Hunden eine Chance gibt, die auch wirklich eine Chance haben.
Ja, und es ist oft so, die Hunde, die im Ausland gar keine Chance haben, weil sie vielleicht optisch nicht der Burner sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen, das sind oft Hunde, die hier wunderbar vermittelbar sind, weil sie
Ja.
eigentlich nett sind und familientauglich und kompatibel und man
Ja.
die hier oft gut in Familien vermitteln kann.
Ja. Also, ich finde, wir haben relativ viel abgedeckt. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du das Gefühl hast, das brauchen wir noch?
Tatsächlich glaube ich nicht.
Okay, dann gibt es immer eine Rubrik zum Schluss, auf die ich mich nicht vorbereitet habe und dich nicht darauf vorbereitet habe. Aber vielleicht kriegen wir zusammen was zusammen. Und zwar habe ich immer zum Schluss eine Rubrik, die heißt Skurriles aus der Hundewelt. Und
Oh.
das dürfen gerne Geschichten von Kundinnen sein, die entweder nett und lustig sind oder die wirklich skurril sind. Und die ja jeder irgendwie fast von uns so aus dem Trainingsalltag auch ein bisschen kennt. Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, ja, das war irgendwie, die Frage war echt der Burner?
Ich habe gar kein Beispiel zu einer Frage. Ich habe eine skurrile Situation aus dem
Ja,
Hundetraining.
perfekt,
Also
her damit.
natürlich auch voll, auch voll gerne, weil es einfach so abgedreht war, dass ich während der gesamten Stunde relativ sicher war, dass das versteckte Kamera ist. Es war aber leider nicht so, dass ich war. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt der Typ mit der Kamera? Das kann nicht wahr sein. Ich hatte einen Kunden, der hatte angerufen mit einem Schäferhund, weil der Schäferhund ein bisschen Erziehung brauchte. Und der kam dann an und hatte total Militärklamotten an und so. Und ich stehe so hinter seinem Auto und habe ich gesagt, er kann den Hund jetzt gerne mal rauslassen. Und er macht den Kofferraumdeckel auf und der Hund springt raus und hängt mir am Arm. Und er so hängt wirklich an meiner Jacke. Zum Glück war es Winter und zerreißt meine Sachen. Und er stand ganz entspannt daneben und ich habe gesagt, also es wäre schon gut, wenn er versucht, den Hund irgendwie abzupflücken. Und dann nimmt er den und sagt, ja, also das sei auch eins seiner Probleme. Und ich war so verblext, dass ich gedacht habe, ja, dann sind wir so in den Trainingsplatz gelaufen und dann kommen wir an den Zaun, also ans Tor. Und ich sage zu Vera, er kann dann reinkommen mit dem Hund. Und dann sagt er so zu dem Hund, Drago, wer geht zuerst durch die Tür? Der Herr geht zuerst durch die Tür. Und ich dachte dann in dem Moment, Alter, das kann niemals wahr sein. Das ist doch ein Witz. Ich bin doch im falschen Film. Nee, er meinte das ernst. Also, und er war dann auch im Training, weil er wollte gerne. Ich lüge nicht, das ist wirklich eine wahre Geschichte, dass der Hund ein bisschen entspannter ist, wenn bei ihm eine Hausdurchsuchung ist. Und ich habe echt die ganze Zeit gedacht, ich konnte gar nicht ernst antworten, weil ich immer so sicher war, dass es versteckte Kamera ist. Und da habe ich noch gedacht, die lassen doch nicht dafür den Hund in meinen Arm reinbeißen. Das machen die doch nicht bei
Nein,
so
das machen die nicht. Das
einem.
machen die nicht. Ich habe früher für die versteckte Kamera gearbeitet. Das machen die nicht.
Wahnsinn. Also es war cool.
Was? Ist der dann noch mal wiedergekommen?
Ich hatte dann leider keine Termine mehr frei. Also es
Ach
war ein
so.
Spiel. Boah.
Das ist wirklich krass. Das ist
Ja.
wirklich krass. Ja. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Also, ich meine, Gott sei Dank ist dir ja nichts passiert.
Ja, zum Glück.
Aber es ist schon spannend, ne? Dass manche Menschen denken, pff, gucken wir mal, du bist ja die Trainerin.
Ja, kennst du das auch, wenn du zu Hausbesuchen kommst und der
Ja.
Dackel liegt dir an der Wade und ich sag so, haben Sie das nicht gewusst, dass der Dackel mich beißt? Ja, doch, aber Sie sind nicht der Trainer. Hier hätte man dem
Eins
Dackel
zu
schon mal
eins
sagen
gleiche
müssen.
Geschichte mit einem kleinen Terrier. Ich hatte Gott sei Dank die dicken Wanderschuhe an und der hing mir in den Schuhen drin. Die haben nichts gemacht, der hatte auch nichts dran. Kein Halsband, kein Brustgeschirr, gar nicht. Und ich so, könntest du dem euch annehmen? Sie sind doch die Trainerin. Und ich bin einen halben Schritt vor, der hing sofort wieder in den Schuhen drin. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, um mich bis zum Sessel vorzuarbeiten, wo ich mich dann hinsetzen durfte.
Ja, gut.
Irre.
Du bist doch der Trainer.
Du bist doch die Trainerin. Ja, das muss doch gehen. Oh, vielen Dank für diese sehr schöne Geschichte, die jetzt vielleicht allen auch mal so ein bisschen die Augen öffnet, was wir sonst noch so miterleben.
Man könnte da Buch schreiben, vielleicht mal.
Man könnte da, glaube ich, mehrere Bücher zu schreiben. Wir machen jetzt noch einen kleinen Werbeblock und zwar für deine Glückskarten.
Ja, sehr
Erklär mal.
cool. Die Glückskarten sind ein kleines. Jetzt habe ich. Warte mal. Nein, ich habe keine da, verdammt. Ah, das ist
Ja, meine liegen, glaube ich, auch drüben. Die habe ich jetzt auch gerade nicht da. Ah, perfekt.
Mit, ich weiß nicht, 25 Karten oder so. Und auf jeder Karte ist eine kleine Aufgabe oder eine kleine Inspiration für den Hund oder für einen selber. Und es geht tatsächlich bei den Glückskarten so ein bisschen um Achtsamkeit und aber auch so ein kleines bisschen um Ideen, den Alltag mit dem Hund ein bisschen bedürfnisorientiert zu gestalten. Und die Glückskarten habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht, die das Design gestaltet hat. Und wir verkaufen die und der Erlös da davon, der geht in verschiedene Tierschutzprojekte. Das heißt, wir behalten nur die Produktionskosten von den Karten und der Rest wird gespendet.
Das ist, finde ich, eine total schöne Aktion. Also seht es einfach als Spende. Und dafür kriegt ihr noch was wirklich Nettes. Ich habe die Karten auch zu Hause und ziehe die auch immer mal wieder, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder wenn ich denke, oh, ich bin momentan so einfallslos, was mache ich denn jetzt? Es sind so kleine Ideen, aber ich finde, manchmal denkt man zu sehr in großen Sachen. Also was muss ich jetzt alles noch mit meinem Hund machen? Und da ist so ein kleiner Anstoß wie, lass einfach mal deinem Hund jeden Weg bestimmen oder mach eine kleine Suche im Wald oder meine Lieblingskarte, mach dir selbst eine Badewanne und lass es dir heute Abend mal gut gehen. Finde ich, ist total schön. Ich verlinke euch den Link zu den Karten auch in den Shownotes und bei YouTube drunter. Das ihr bräuchte einfach nur draufklicken und dann könnt ihr die direkt bei Yvonne bestellen. Das finde ich ist nämlich eine ganz tolle Art, bisschen was für den Tierschutz, aber auch was für sich selbst und den eigenen Hund zu tun. Yvonne, ich freue mich total, dass du da warst. Hier kommt jetzt nochmal der kleine Werbeblock. Wie gesagt, es wird ab März einen neuen Online-Kurs geben, der euch genau darin unterstützt. Also mindestens 3 Monate. Euer neuer Hund kommt an und wir rocken dann die ersten 3 Monate zusammen und schauen, dass der Hund nicht über- und nicht unterbeschäftigt ist und gucken einfach, dass das alles gut läuft. Also, dass ihr den bestmöglichsten Start habt mit eurem Hund. Dazu könnt ihr euch in den Newsletter eintragen. Der ist auch hier drunter in den Shownotes verlinkt. Einfach eintragen, dann kommt ihr auf die Warteliste und sobald es losgeht, es wird vorher auch nochmal ein Webinar geben, wo ich euch alles erkläre und wo es auch nochmal so ein bisschen ums Ankommen geht, dann kriegt ihr sozusagen direkt Bescheid, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Yvonne, wir sind, der Podcast wird im neuen Jahr ausgestrahlt, wir sind jetzt kurz vor Silvester. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe sehr, dass bei euch nicht zu sehr geböllert wird. Und dass ihr die Nacht gut übersteht und die Tage davor und danach auch. Hier ist Gott sei Dank wenig. Ich weiß nicht, wie es bei euch drumherum.
Also wir haben an Silvester viel Geböller, aber davor und danach hält sich das sehr stark in Grenzen. Okay. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber.
Okay, dann sehen wir alle zu, dass wir gut ins neue Jahr kommen. Den Podcast hört ihr im neuen Jahr. Und damit, wie immer zum Abschluss, mind the dog, achtet auf eure Hunde, achtet auf euch selbst und wir hören uns in 2 Wochen wieder.